Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Na, wie geht's so?
Gut, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir uns in so ein Thema vertiefen, wie aktuell jetzt wieder in das Thema Spanien, dann bereiten wir ja nicht alle Folgen auf einmal vor, sondern wir machen das so peu à peu. Und ich weiß nicht, es ist ja wie immer, wenn man sich irgendeinem Thema nähert, man sieht es dann einfach überall.
Ja, ja.
Und jetzt finde ich immer und immer mehr Übersetzungen und spannende Texte und das gefällt mir gut.
Man denkt dann immer so, man könnte jetzt eigentlich gleich so ein Jahr lang Spanien-Folgen machen.
Ja, ne? Genau, es wird immer
so
mehr.
Vom Material her. Ja, das stimmt. Das hatten wir auch schon bei unseren Recherchenfolgen, dass das bei den Vulkanen auch ein Thema ist. Ne?
Ja, stimmt.
So, dass das immer wieder aufkommt. Ja, steigen wir gleich wieder ein. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass wir Spanien so ein bisschen nach Regionen erkunden wollen.
Hm.
Und du hattest uns dieses schöne Bild des T-Shirts mitgebracht, was wir jetzt einfach sinnvollerweise weiter benutzen wollen. Das heißt, wir nähern uns heute dem linken Ärmel, das
Richtig.
Ist Galicien, und wir nähern uns dem Kragen, das ist das Baskenland.
Genau, für alle, die die Folge davor nicht gehört haben und sich jetzt fragen, was so eigentlich bei uns los ist. Wir haben festgestellt, dass die spanische Landkarte auf der Iberischen Halbinsel so ein bisschen aussieht wie ein T-Shirt auf der Wäscheleine. Und weil wir uns ausgehend der verschiedenen Sprachräume der spanischen Literatur annähern, haben wir uns in der letzten Folge dem rechten Ärmel und der unteren rechten Seite sozusagen des T-Shirts gewidmet, wo
Katalonien
liegt, richtig. Und wie du schon richtig eingeordnet hast, heute geht es um den linken Ärmel und um den Kragen.
Und wir fangen aber mit dem Kragen an, nämlich dem Baskenland. Und das Schöne ist in der Folge jetzt mal, dass ich wieder viel lernen kann.
Mhm.
Und deswegen, Lynn, erzähl mir mal, was es so an baskischer Literatur gibt oder was du gefunden hast.
Ja, also vielleicht erstmal was zur Sprache des Baskenlandes. Die Eigenbezeichnung der dortigen baskischen Sprache ist Euskara. Und diese Sprache und Literatur ist sehr durch orale Traditionen bestimmt. Das heißt zum Beispiel durch Liedgedichte, die Bersolaris genannt werden. Durch diese Ursprungsrichtung ist das natürlich auch so, dass in Gedichten grundsätzlich aus der Region Rhythmus, Metrik und Reimschema wichtig sind, der Klang also. Es gibt auch hier wenige schriftliche Quellen, wenig Literatur, die auch übersetzt wird. Das hat auch mit Vergleichbarkeit zu tun. Ich habe gelesen, dass bestimmte Verben im Baskischen, also im Euskara, sehr dominant sind und sehr häufig benutzt werden. Und diese Feinheiten, die diese Verben dann aber unterscheiden, kann man im Deutschen gar nicht ausdrücken. Das heißt, man würde immer das gleiche Verb benutzen, das würde total verflachen.
Mhm.
Du verstehst, was ich meine. Das Deutsche würde dann flach klingen und die Komplexität könnte nicht abgebildet werden. Es gibt außerdem auch innerhalb dieser baskischen Region sehr, sehr viele Dialekte, die nicht so einfach zu übertragen sind, aber komplexe Sachverhalte mitbringen. Das kennen wir ja auch aus Dialekten bei uns, ne? Dass bestimmte Dialekte in bestimmten Milieus zum Beispiel gesprochen werden. Mhm. Und dort ist es eben sehr regional strukturiert und hat dann aber eben wichtige Informationen in sich, die bei einer Übersetzung verloren gehen würden, außer man ist da wirklich sehr nah dran und kann das sehr, sehr gut. Weil durch das Bewahren dieses traditionellen Stils diese ja überlieferten Texte und ja auch mündlichen Texte immer archaisch und ursprünglich geblieben sind, ist der Einfluss der Moderne so ein bisschen ausgeblieben. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Erst 1957, also Mitte des 20. Jahrhunderts, hat José Luis Álvarez en Paranza einen Roman mit Ich-Erzähler veröffentlicht, der in der Stadt spielt. Und im Vergleich dazu Adalbert Stifters Nachsommer ein Jahrhundert früher in deutscher Sprache. Also.
Und in der Stadt spielt, meinst du, das Besondere ist, dass dieser Roman.
Dieses urbane Milieu überhaupt aufgreift. Also vieles war durch diese ländliche Tradition geprägt. Und dass es einen Ich-Erzähler gibt und das Ganze in einem urbanen Milieu spielt, war eine absolute Neuerung.
Für diese Region.
Ja. Und allein daran merkt man ja, wie lange sich dort gewisse Traditionen gehalten haben. Ich finde immer wichtig, wenn man sowas erzählt, dass es zumindest in meinem Fall jetzt nichts mit einer Wertung zu tun hat, ja. Also im Gegenteil, es kann ja auch was ganz Besonderes sein, und das merken wir auch, wenn wir uns heute dann über diese Literatur unterhalten. Wenn etwas lange bewahrt wurde, dann kann man es damit mit großem Selbstbewusstsein auch irgendwann weitertragen, ohne dass es eben verloren geht und sich einverleiben lässt, ja. Also es ist eben noch da.
Es ist so ein bisschen das, was wir auch bei der Katalonien-Folge hatten. Diese krassen Einflüsse von Tradition und dieses Bewusstsein vor allem von Tradition für die Menschen, die das schreiben.
Richtig,
in dieser Region.
Genau. Es gab natürlich dann trotzdem Entwicklungen. Zum Beispiel hat sich der Dichter und Dramatiker Gabriel Aresti um Anschluss bemüht. Und es gibt aber, und das ist ein großes Unglück, wie ich finde, keine großen Übersetzungen dieser Gedichte. Es hat aber alles ganz viel mit Steinen zu tun, konnte ich so ein bisschen an einzelnen Worten so erkennen. Und
das heißt, du hast gesagt, ich lerne jetzt Spanisch.
Baskisch, genau.
Baskisch, ja, stimmt.
Nee, leider nicht, aber ich würde es gut finden, wenn das mal gebündelt übersetzt würde. Es gibt tatsächlich aber, und da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh über das Internet, eine kleine Auswahl von verschiedenen Gedichten baskischer Poesie im Portal der baskischen Poesie. Den Link haben wir natürlich auch wieder in der Beschreibung. Das ist natürlich praktisch, weil sich ÜbersetzerInnen aus der ganzen Welt quasi, die vielleicht mit dieser Sprache arbeiten oder in diese Sprache übertragen wollen und andersrum, dort zusammenfinden können. Und dann gibt es eben immer wieder so eine kleinere Auswahl an Gedichten aus der Region, die dort zum Beispiel ins Englische übertragen sind oder manchmal sogar ins Deutsche. Ich habe übrigens mal geguckt, ob es wirklich nichts Bekanntes gibt. Und das ist ja auch einfach nicht der Fall, sondern man muss nur ein bisschen suchen. Und tatsächlich gibt es einen ganz bekannten Autor, Kirmen Uribe, Das Vorleben der Delfine hat er geschrieben. Und das war so ein Buch, was auch hier in Deutschland sehr bekannt gewesen ist.
Und das wurde dann auch, weißt du, ob das dann aus dem Baskischen übersetzt wurde? Und er hat es auch im Baskischen geschrieben.
Ja, richtig.
Okay, das heißt, man braucht auch wahrscheinlich wirklich einen eigenen Übersetzer, eine eigene Übersetzerin.
Na, wir werden heute noch ein Buch kennenlernen später von einer Autorin, die ebenfalls im Baskischen schreibt und die das dann selber ins Spanische übersetzt, bevor es dann übersetzt wird. Also auch das ist ja ein Weg, den man gehen kann. Das könnte auch bei Kirmen Uribe der Fall gewesen sein. Es wird erst im Baskischen verfasst. Ob es dann direkt aus dem Baskischen übertragen wird oder ob wir das kastilische Spanisch als Zwischenschritt haben, das weiß ich jetzt nicht in dem konkreten Fall.
Weißt du, wie sehr diese regionale Literatur, also das Katalanische oder das Baskische, in der spanischen Gesellschaft eine Rolle spielt? Also wird das dann über die, zum Beispiel in kastilischen Regionen auch verkauft, oder ist das dann eigentlich, bleibt das hauptsächlich
in der Region? Das ist eine gute Frage. Also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, und das sind natürlich jetzt wirklich sehr krasse Detailfragen, für die ich meine Hand nicht ins Feuer lege, aber es gibt wirklich viele Sachen, die eigentlich übersetzt werden müssen vorher, weil sie einfach nicht verständlich sind.
Also ins Mainstream-Spanisch, wenn man es mal so ganz
genau.
einfach halten will.
Ja. Jetzt erzähle ich, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, kann man sich ja bei uns auch vorstellen, dass wenn jetzt hier, es gibt ja durchaus Leute, die in Dialekt zum Beispiel schreiben.
Mundart.
Und das wird dann ja wahrscheinlich auch hauptsächlich in Bayern oder in Sachsen verkauft.
Richtig.
Gleichzeitig aber, wenn das irgendwie einen gewissen Erfolgsgrad hat oder so, halt dann nochmal umgeschrieben vielleicht für einen
Die Frage, und das ist ein gutes Beispiel, die Frage ist ja auch immer, wie interessant ist das, was da, wenn man das übersetzt? Also ist, gerade wenn man in Mundart oder in Dialekt schreibt, kann man sozusagen das insofern überhaupt übersetzen, als dass es inhaltlich dann noch interessant ist für Leute, die diese Region nicht kennen. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist, glaube ich, spielt oft eine Rolle. Aber das ist natürlich kein Grund, nicht einiges zu übersetzen oder zu erhalten oder eben auch zu bündeln und zu bewahren. Ich will noch ein bisschen politisch was erzählen, weil das für unseren Roman, den wir uns gleich genauer angucken, noch eine Rolle spielt. Wir haben ja schon in der letzten Folge über Katalonien und seine Unabhängigkeitsbestrebungen gesprochen. Das machen wir jetzt auch, denn die gibt es auch im Baskenland. Vor allem bekannt geworden ist, und das sage ich jetzt mal vorsichtig, das Wirken der ETA, eine marxistisch-leninistische, separatistische, baskisch-nationalistische Untergrundorganisation. Also man erkennt schon, dass sie viel vorhatten. Die wurde 1959 als Widerstandsbewegung gegen die Franco-Diktatur gegründet, was ja eine gute Sache ist erstmal. Die haben sich aber vorwiegend terroristischer Mittel bedient und insgesamt wurden von der ETA hunderte Menschen getötet. Also ich habe verschiedene Zahlen gefunden, aber so 800 überschlagen werden das schon gewesen sein. Während des Spanischen Bürgerkrieges und der Franco-Diktatur hatte die ETA in ganz Spanien Sympathisanten. Das nahm dann aber natürlich ab, als nach Francos Tod, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, die Demokratie eingeführt wurde und die eben weiterhin Angst und Schrecken verbreitet haben. Es gab dann in den 80ern kurzzeitig einen sogenannten schmutzigen Krieg. Also das ist ja ein allgemeiner Begriff dafür, wenn staatliche Sicherheitskräfte gegen innenpolitische Gegner kämpfen. In dem Fall waren die innenpolitischen Gegner natürlich die ETA und die staatlichen Sicherheitskräfte, die sich hier zu einer gewaltbereiten Gegenbewegung zusammengeschlossen haben, die mit GAL abgekürzt wird. Also da gab es dann schon so... Bürgerkrieg wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ne, du weißt, was ich meine. Es gab gewaltbereite Parteien und die haben auch sich mit terroristischen Mitteln bekämpft. Es gab dann Anfang der 2000er, was also wirklich jetzt nicht wahnsinnig lange her ist, Waffenruhe, dann 2006 nochmal, 2009 nochmal Sprengstoffattentate und 2018, also es ist wirklich quasi gerade erst gewesen, haben die ETA ihre Auflösung bekannt gegeben. Mhm. Und dann gibt es noch ein Attentat, über das ich jetzt mit dir sprechen will, weil ich mich frage, ob du davon gehört hast. Und zwar war das 2004 in Madrid.
Total, aber da waren wir ja noch in der Schule. Ich weiß, 2001 war der 11. September. Ne? Mhm. Und dann war das ja ein paar Jahre später.
Ja, genau.
Also es war wirklich noch in der Schulzeit.
Warte mal, wie alt warst du 2004?
Bitte nicht.
Bitte nicht.
Bitte nicht.
Aber du bist ja auch 93.
Ich weiß es nicht. 93, ja. Du also kannst 11. es mir gerne sagen. 11, okay.
Genau, ich war, bin 92 geboren, also ich war 12.
Okay, hast du da Erinnerungen dran?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch tatsächlich, das wird dich nicht verwundern, du wirst wieder lachen über mich, aber das ist mir völlig entgangen. Auch später jetzt im Nachgang habe ich davon niemals gehört, von diesem Attentat.
Ja, also ich habe davon gehört und dann gab es ja mal eins in London in der U-Bahn und dann gibt es halt New York, ne?
Ja.
Aber auch eher so... Also ich würde sagen, so halt am Rande, weil das trotzdem eine Zeit ist, in der man einfach noch nicht so, ich weiß nicht,
also
wenn man
in dem
so
Alter
der Nerd ist in dem Alter und sich extrem für Weltpolitik interessiert.
Es soll ja auch nicht.
Man wird ja auch ein bisschen von seinen Eltern irgendwie abgeschirmt. Die zeigen ja nicht hier, guck mal, das sind die ganzen Toten da von dem Attentat.
Also ich kann dir ja mal kurz und für alle, die zuhören und denen es genauso ging wie mir, kurz erzählen, was da überhaupt los war. Also am 11.03.2004 sind in 4 Zügen, die das Ziel Madrid hatten, 10 Sprengsätze explodiert. Da sind knapp 200 Menschen gestorben, über 1800 Menschen wurden verletzt. Und der Verdacht, und deswegen erzähle ich das gerade, ist erstmal auf die ETA gefallen. Wir wissen ja jetzt, dass 2004 die auch durchaus noch bestanden haben. Es gab zwar schon die Waffenruhe, aber es gab ja noch weitere Attentate. Ermittlungen haben dann jedoch ergeben, dass Islamisten für die Tat verantwortlich waren. Die Explosion von Madrid gelten damit, und das war mir eben nicht klar, dass sie so einen Stellenwert haben, die gelten als Beginn dieser Reihe islamistischer Terroranschläge in Europa. Du hast schon gesagt, London, Paris und Berlin spielen ja auch eine Rolle. Ich habe jetzt einen tollen Roman mitgebracht für diese Folge von Katixa Agirre. Das ist eine baskische Autorin, die 2015 ihren ersten Roman publiziert hat. Die lustlosen Touristen heißt der. Und darin wird die Geschichte eines Paares erzählt, das sich bei genau diesem Anschlag kennengelernt hat. Mhm. Die sitzen beide in dieser Bahn. Und dann hält das an der Haltestelle und die Türen bleiben ganz, ganz lange offen und irgendwann sagt eben ein Sicherheitsbeamter, okay, sie müssen sofort raus. Da sind eben schon vereinzelt Sprengsätze explodiert und sie werden da eben aus diesem U-Bahn, aus diesem Zugtunnel evakuiert. Und weil sie dann ihre Familien anrufen wollen, versuchen sie eben ein Telefon zu finden. Und das ist der Moment, in dem die beiden, und zwar heißen sie Gustavo und Ulia, aufeinandertreffen. Das Ganze hat so ein bisschen was von einem Roadmovie. Das spielt also meistenteils im Auto. Die fahren nämlich rum, um das Baskenland kennenzulernen, beziehungsweise zeigt Ulia ihrem Gustavo eben ihre Herkunftsregion. Und deswegen, wir hatten ja in der letzten Woche auch gesprochen über Zeus Notebohm, der ja so ein großer Spanienliebhaber ist und der auch eine Art Roadmovie geschrieben hat über seine eigenen Reisen durch ganz Spanien. Und für das Baskenland, ja, habe ich ihn jetzt heute mal so ein bisschen rausgekickt, weil eben Katixagier weitaus spannender und natürlich verwurzelter. Ja, und verwurzelter ist und darüber ganz anders berichten kann. Das ist übrigens von einem ganz, ganz tollen Verlag, von dem ich dir auch noch einiges erzählen wollte. Das ist aus der Edition Converso. Und dieser Verlag ist einer meiner liebsten Verlage, denn der Fokus dieses Verlags ist die Literatur rund um das Mittelmeer. Das heißt, das Meer als verbindendes Element, sich unterschiedlichen Sprachräumen und Kulturräumen zu widmen, das ist irgendwie so eine poetische Herangehensweise, die mich wahnsinnig begeistert hat. Und ich weiß nicht,
wo sitzen die?
Wo die sitzen, da fragst du mich was, das muss ich kurz nachschauen. Ich hatte vor ein paar Jahren, 2021, diesen Verlag kennengelernt. Ich moderiere ja seit einiger Zeit diese Nacht der unabhängigen Verlage und da war eben auch Edition Converso dabei. Und du siehst, es steht hier gar nicht drin. Das ist ja verrückt.
Oder ich gucke gleich mal, während du weiter erzählst.
Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das selten habe, dass ich Bücher eines Verlags lese und dann so bei 5 Stück angekommen bin und ich die alle wahnsinnig gut finde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Für mich ist das eher ungewöhnlich und das zeichnet echt für mich eine hohe Qualität aus der verlegten Bücher. Und
vor allem, wenn der Verlag nicht so groß ist.
Ja, genau. Also, ne? Und ich glaube, das Herzstück des Verlags ist schon die Verlegerin Monika Lustig, die auch wirklich eine besonders eindrückliche Persönlichkeit ist und die sich sehr, sehr einsetzt für diese Literatur. Und die war eben so nett, mir das Buch noch zuzuschicken, relativ kurzfristig. Und bin ich ja echt vor ein paar Tagen drauf gestoßen und dann habe ich das so weggesuchtet irgendwie.
Wo wir zum Suchten kommen, wir zum Verlag kurz nochmal. Ich habe es jetzt gegoogelt. Es ist ein Ein-Frau-Verlag von Monika Lustig, wie du gesagt hast. Derzeitiger Sitz ist Karlsruhe. Der Verlag steht unter dem Zeichen des Dreizacks der Meeresgöttin Amphitrite. Amphitrite.
Ja.
Die Meeresgöttin. Ja.
Siehst du, Scheiß
also
auf Neptun.
Richtig gut. Richtig gut.
Es ist richtig gut. Und ich muss mich sammeln. Ich habe mich da deine Googelei ein bisschen im Konzept gebracht. Was ich eigentlich jetzt
diese
aber.
Moderne Welt, gerne.
Genau,
die
wirklich.
Immer ein bisschen
während ich hier am
ich
iPad
so.
Meine Recherchen präsentiere, bringt es mich durcheinander, dass du googelst. Das ist einfach herrlich. Das Tolle an diesem Buch ist einfach, dass es unglaublich viel Charakter hat. Ulia erzählt ja diese Geschichte. Sie ist eine baskische Musikwissenschaftlerin, die nicht mehr singt und die ihrem Gustavo, der ein spanischer Jurist und Genussmensch ist, in einer Art Du-Erzählung, ne? In einer Anrede, in einer Art Brief diese ganze Geschichte erzählt. Das ist auch ganz spannend, weil die das natürlich beide erlebt haben, worum es da geht. Aber sie erzählt das nochmal mit so einer ganz persönlichen Form der Ironie und des Sarkasmus. Und das ist alles auch eng verwoben mit der baskischen Geschichte, ist eng verwoben mit der ETA. Das wird auch immer wieder eingestreut. Also das verknüpft eben so ein bisschen die Frage auch, was macht es mit der aktuellen Generation Erwachsener oder junger Erwachsener, die quasi auf diese Auseinandersetzung zwischen der Regierung und der ETA irgendwie zurückblicken und wie sind die Eltern darin involviert oder wie nicht und wie verständlich ist das vor allem für Spanier, also für Leute wie Gustavo, die eben aus Madrid sind und die auch so ein bisschen Vorurteile gegenüber den Basken haben und der ganzen politischen Verstrickung. Das Schöne ist auch, dass die Autorin, ich hatte es schon gesagt, ihre Bücher in der Sprache des Baskenlandes schreibt und dann selbst übersetzt, bevor sie dann wiederum übersetzt werden. Sie hat auch mal über sich gesagt, dass sie vor der besonderen Entscheidung stand, mit der sich jeder zweisprachige baskische Autor konfrontiert sieht, soll ich in eine der zwei großen Sprachen schreiben, in denen ich beheimatet bin, also das Französische oder Spanische, Baskisch wird ja auch in Frankreich zum Teil gesprochen, oder entscheide ich mich für das Baskische, eine Minderheitensprache als Literatursprache. Und sie hat es nie bereut, sich für die kleinere Sprache entschieden zu haben. Das heißt für sie, dass sie einen beschränkten Bezugsrahmen hat von Literaturgeschichte, auf den sie sich berufen kann. Das heißt, sie sagt das so, sie ist gezwungen, beim Schreiben mit jedem Satz zu kämpfen. Sie misstraut jedem automatisch oder leicht daherkommendem Schreiben. Und das finde ich total interessant, weil dieses Buch sich extrem leichtfüßig liest. Also das ist so eine selbstbewusste Stimme, die da langläuft und alles kommentiert und zu allem eine Meinung hat, die die Literaturgeschichte sehr genau kennt, die die Kultur kennt. Es hat schon was Essayistisches teilweise. Spöttisch ist das auf jeden Fall und auch so ein bisschen, naja, ich mag das ganz gern, zum Beispiel geht es natürlich dann auch in einem Nebensatz um On the Road, ja, also die Road Novel schlechthin und nach ihrer bescheidenen Meinung von Ulia, also ist es natürlich völlig überschätztes Buch. So frühstückt sie damit allen möglichen ab und lässt sich halt auch nichts erzählen und das ist so eine selbstbewusste Stimme, die mir sehr gut gefallen hat und die genau weiß, was sie tut und sich sozusagen nichts vormachen lässt. Ja, mit diesem tollen Buch verlassen wir den Kragen.
Verlassen wir den baskischen Kragen.
Den baskischen Kragen Spaniens und rutschen ein bisschen westlich Richtung Ärmel.
Ja, und im Ärmel sieht es gar nicht so aus wie in Spanien, wie man sich das vorstellt. Also wenn du so als Klischee mit deinem Klischee-Spanien-Bild in den Ärmel kommst, nämlich nach Galicien, dann denkst du dir, irgendwas stimmt hier nicht. Das wurde mir jetzt, ich war ja schon da, ich komme da jetzt gleich drauf, aber es wurde mir auch nochmal bewusst, als ich zufällig, wir hatten es doch vorhin darüber, dass man dann einem überall alles immer Spanien begegnet oder das, was womit man sich gerade beschäftigt. Bei mir war es so, bevor wir unsere erste Spanien-Folge aufgenommen haben, schlage ich die Süddeutsche Zeitung am Wochenende auf und Überschrift in dem Reiseteil ist das grüne Spanien. Galicien ist anders als der Rest des Landes, wilder und einsamer. Und das war ein sehr schöner Text, der dann so einfach von verschiedenen galizischen Regionen erzählt. Und ich möchte ein bisschen was von dem Text sozusagen erzählen, um einfach einen Einblick zu kriegen. Und dann komme ich mal auch zu meinen eigenen Erfahrungen, bevor wir dann wieder zu Büchern kommen.
Ja.
Und zwar, pass auf, habe ich gelernt. In Galicien gibt es die Ancares-Berge, die machen einen großen Teil aus. Also es gibt Berge und Meer einfach. Und es gibt sehr viel Grün. In diesen Bergen ist die Natur und ist der Wald noch so wild vergleichsweise mit anderen Regionen Spaniens, dass das eines der letzten Rückzugsgebiete für Bären ist. Und es gibt dort auch noch so Behausungen. Du hattest das letzte Mal, glaube ich, auch von so Höhlen erzählt, wo Menschen drin leben. Ne?
Ja.
Es gibt dort noch so Behausungen, die noch übrig geblieben sind aus anderen Jahrhunderten. Und die werden hier im Text beschrieben. Und das fand ich sehr schön, irgendwie sehr interessant zu sehen, wie die Menschen mit der Natur auch noch mehr und in dieser Natur, in dieser relativ wilden und auch einfach abgeschiedenen Natur so gelebt haben. Ein nahezu runder Grundriss, die Außenwand aus Granitsteinen, gerade mal bis auf Türhöhe gemauert, ein winziges Fenster, das Dach aus Stroh. Innen eine Feuerstelle, ein Verschlag fürs Vieh, eine dunkle Schlafkammer. Maria deutet mit ihrem Gehstock hinein. Hier kam eine Tochter zur Welt. Kein Wasseranschluss, kein Strom, keine Heizung. Bis in die 70er Jahre lebten viele Bergbauern in den sogenannten Palozzas unter einfachsten Bedingungen. Es fehlten die Straßen, um modernes Baumaterial in die Dörfer zu schaffen. Maria war 17, als sie nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann einzog. Bis 1971 bewohnten sie die Steinhütte. Heute wird sie von der Familie als Museum geführt, um in Erinnerung zu halten, was bis vor wenigen Jahrzehnten Alltag war. Ein Besucher habe unbedingt mal auf Probe wohnen wollen, erzählt Maria. Er blieb nur eine Nacht. Dabei war noch nicht mal Winter. Ich glaube, das würde dir nicht passieren, Lynn. Doch, in Pionedo steht noch ein gutes Dutzend der Rundhäuser, die in der Region in ganz ähnlicher Form schon vor Jahrhunderten von den Kelten gebaut wurden. Dazwischen ragen die hier gleichfalls mit Stroh gedeckten Horreos hervor, die für Nordspanien typischen Getreidespeicher, die auf Stelzen fast zu schweben scheinen. Genau, also noch ein sehr, also auch eine Region, wo sich Kulturen oder Traditionen auch in der Bauweise, also ich glaube, ist vielleicht ganz interessant, das auch an dieser Stelle mal so ein bisschen den Blick zu weiten und zu sagen, es ist eben nicht nur in der Literatur, sondern es ist generell ganz viel Tradition und Kultur da, ob das jetzt in der Bauweise oder eben in der Literatur ist.
Sag mal, du warst ja auch dort. Hast du auch in solchen Steinhütten geschlafen?
Nee. Damit kommen wir dann natürlich zum touristischen Teil von Galizien. Und das können wir gerne auch mal einstreuen, bevor wir dann nochmal zur Küste kommen. Also ich bin ja den Jakobsweg gelaufen und der Jakobsweg, der kommt hier im Artikel auch vor, ist in Galizien, sobald man Galizien betritt, ist der Jakobsweg unfassbar touristisch, weil das sind die letzten 200 Kilometer ungefähr, die man da läuft, weil in Galizien liegt ja auch Santiago de Compostela und das ist das Ziel vom Jakobsweg. Ja. Jetzt ist das Ding, du kriegst eine Urkunde für den Jakobsweg, kriegst du, wenn du die letzten 100 Kilometer mindestens läufst.
Also, aber ne, wie lang ist der insgesamt?
Insgesamt unterschiedlich, kann 800 Kilometer, okay, kann auch mehr sein. Du, wie viel der geht bist ja durch du ganz gelaufen? Europa. Ich bin 400 oder so gelaufen damals, weil das war halt während den Sommerferien so, ne? Also das war
was man
in den
Sommerferien eben so macht.
Mit einem Freund sind wir da gelaufen halt. Da sind wir nach Madrid geflogen, dann ein Stückchen mit der Bahn und dann sind wir halt gelaufen.
Okay.
Und das Ding ist aber, du kannst ihn halt sehr unterschiedlich laufen. Es gibt auch Leute, die kommen zum Beispiel, die laufen immer ein Stück weiter und dann gehen sie wieder nach Hause, dann machen sie an dem Punkt wieder weiter, weißt du, und so laufen sie Stück für Stück. Es gibt aber gerade in Spanien so eine Tradition, dass die Leute dann einfach, um zu sagen, ich bin den auch gelaufen, dann kommen die da, werden dann bei den letzten 100 Kilometern abgeladen, fangen an zu laufen und du siehst quasi so, wie die dann anfangen da zu laufen, kommen dann in Santiago an und lassen sich dann feiern. Da steht dann so die ganze Familie da und jubelt und so, dass die den Jakobsweg gelaufen sind und holen sich dann halt ihre Unterschrift. Und das ist dann halt echt schon ein bisschen heftig, weil das ist halt wirklich auf den letzten Kilometern. Also am Anfang war das noch so, da hattest du so verschiedene Herbergen. Mal waren sie ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Ja. Du bist da gelaufen, warst auch öfters mal alleine. Es ist generell in Spanien schon alles ein bisschen voller, als wenn du jetzt zum Beispiel in den Pyrenäen in Frankreich schon anfängst oder so, ne? Aber dann am Schluss ist es wirklich so, wie so, du musst eigentlich, wenn du ein bisschen allein laufen willst oder nicht zu groß, musst du eigentlich wirklich so, wir sind dann teilweise um 5 losgelaufen oder so frühs, damit man einfach ein bisschen in Ruhe laufen kann. Und dann musst du aber eigentlich um 12 schon wieder da sein, mittags, weil sonst die Herbergen einfach überlaufen sind. Dann liegen dann die Rucksäcke quasi in so einer langen Schlange schon vor der Herberge. Und diese Herbergen, das sind dann, also es gibt quasi so Privatherbergen, die kosten dann wesentlich mehr. Es gibt aber auch diese großen Herbergen und dann hast du halt so Schlafsäle mit so 200 Leuten.
Ach du Scheiße.
Und ich sag dir,
absolute Horrorvorstellung,
es ist absolute Horror, weil das Problem ist halt, sobald da einer die Socken auszieht, ne?
Ja.
Nach einem Tag laufen sind es ja 200 Leute, ne? Die sind alle total verschwitzt. Gott. Und der Trick bei diesen Herbergen war immer, wenn du einmal in den Schlafsaal gegangen bist am Abend, durftest du eigentlich nicht mehr raus, weil wenn du dann nochmal raus bist und dann wieder rein, dann hast du einfach diesen Geruch gar nicht ausgehalten, weißt du, du musstest dich irgendwie dann so. Und was auch noch ganz krass war halt bei diesen Herbergen, die Betten stehen dann so, die sind direkt aneinander gerückt, Doppelstockbetten. Das heißt, je nachdem, also der eine, der kam aus der Nähe von Berlin und der hat Schlaf gewandelt. Und der hatte dann mal am nächsten Morgen mal zwei seiner Sachen, ich glaube ein Handy und noch irgendwas.
Ja.
Das eine war dann irgendwie 3 Betten weiter und das andere nochmal 2 Betten weiter. Der ist irgendwie schlafgewandelt und hat seine Sachen da verteilt und der war so total geschockt den ganzen Tag, so weil er nicht mehr wusste, was passiert war. Und da gab es schon so einige lustige Erlebnisse.
Ja.
Auch teilweise, wenn du halt schläfst und dann irgendwie kommt plötzlich ein Arm rüber oder so. Ne? Es ist, als ob du im Ehebett schläfst mit irgendwelchen Leuten, die da halt auch laufen. Also das ist, wenn man den Jakobsweg sozusagen nicht so touristisch laufen will, dann sollte man vielleicht nicht dahin gehen. Und wenn man in Galizien, glaube ich, das nicht so touristische, sondern eher so das Traditionelle sehen will, dann könnte man eben in diese Berge gehen oder aber ans Meer. Weil das Meer gibt es da auch noch. Und zwar, das finde ich auch immer so krass, die Küste in Galizien ist 1700 Kilometer lang.
Krass.
Das ist schon extrem viel, ne? In dem Text steht, im raueren Norden ist sie geprägt von steilen Klippen, im Westen von tief eingeschnittenen Buchten, den Rias, einer gelungenen Kombination aus norwegischem Fjord und spanischem Strandleben in angenehm moderater Form.
Das ist ein schöner Werbetext,
schön formuliert, oder? Ja, da hört man so gleich. Was ich auch noch so als kleinen Fakt dazu hatte, die Hälfte der europäischen Miesmuschelproduktion kommt von dort.
Das finde ich auch also immer so, wenn man mit sowas konfrontiert ist, was man irgendwie, also in meinem Leben spielen Miesmuscheln halt einfach überhaupt keine
genau.
Rolle.
Ja,
aber
ja.
Gut zu wissen.
Kann man sich auch fragen, wie viel ist eigentlich die gesamte europäische Miesmuschelproduktion, ja. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Jedenfalls ist es eine Region, die ist bergig, sie ist grün, sie hat alles eigentlich, Meer und aber was hat sie für eine Literatur, Lynn?
Ja, ist eine gute Frage.
Ja, das würde ich jetzt gerne wissen. Weil ehrlich gesagt, das wollte ich noch kurz sagen, als ich auf dem Jakobsweg war, gab es jetzt nichts, wo ich jetzt so sagen würde, das hat jetzt total rausgestochen, wie zum Beispiel, ich hatte dir ja dann von Marseille erzählt, dass von diesem Dichter Mistral überall Statuen
genau.
waren und Straßen so hießen
ja.
und so. Das ist mir jetzt zumindest bewusst in Galizien irgendwie nicht so begegnet. Deswegen klär mich gerne auf.
Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen, um dir einen kleinen Überblick zu geben. Erster Höhepunkt, was das literarische Leben betrifft, war natürlich die Minnelyrik. Das ist jetzt auch für uns nichts Unbekanntes. Das liegt in Galizien natürlich auch an Santiago de Compostela und an der Marienverehrung. Mhm. Ebenfalls wichtig waren die dunklen Jahrhunderte, die Os Séculos Escuros, die sich im 15. Jahrhundert sozusagen befinden, als das kastilische Spanisch, also das spanische Spanisch, als Sprache der Oberschicht sich durchgesetzt hat und das Galizische als Amtssprache verboten worden ist. Es war trotzdem auch während des 16. bis hin zum 18. Jahrhundert die verbreitetste Sprache der Region, aber eben nur in mündlicher Form. Es gibt keine literarischen Zeugnisse und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Im 19. Jahrhundert beginnt das sogenannte Rexurdimento, die nationale Spracherneuerungsbewegung, und die beginnt mit der Veröffentlichung der Cantares Gallegos, den galizischen Liedern, durch die feministische Lyrikerin Rosalia de Castro. Das war 1863. Rosalia de Castro war unbeeinflusst von politisch-ideologischen Auseinandersetzungen. In ihren Texten geht es um Einsamkeit, um die Traurigkeit der Liebe, die Saudade, die Versuchung zum Selbstmord. Und sie hat auch ein enges Verhältnis zu galizischen Immigranten in Kuba. Wir haben ja eh gesagt, dass wir über Spanien in, also spanische Sprachräume in Südamerika noch sprechen möchten. Nach Kuba sind nämlich viele Galizier ausgewandert, bedingt durch das ländliche Elend, das es eben gegeben hat auch. Und die sind eben viel nach Kuba und nach Argentinien gegangen. Rosalia de Castro ist so bekannt und so wichtig für die galizische Literatur. Es gibt bestimmt auch Sprachen, die Straßen, die nach ihr benannt sind. Es gibt auch einen Tag, der nach ihr benannt ist, der 24. Februar. Da wird Rosalia-Tag gefeiert. Das ist der Tag ihrer Geburt in Santiago.
Der sagt mir tatsächlich was.
Genau. Und er gilt als Symboltag für die galizische Sprache, die durch Rosalia de Castro wieder literarischen Rang erhalten hat.
Wie ist denn das bei dem feministisch? Das wurde wahrscheinlich hinten lang draufgepackt, oder? Also im Rückblick sozusagen, weil du gesagt hast, 1863.
Ja, wir kommen dann nochmal zu einer anderen Autorin, die das Label, ich nenne es jetzt mal Label, auch hat und wo man einfach merkt, dass es natürlich immer im Zeitkontext gedacht werden muss, wenn wir da über feministische Handlungen, Denkweisen und so weiter sprechen, aber dazu nochmal mehr gleich. Es ist dann nämlich so, auch wenn es diese, wie habe ich es genannt, wie steht es hier, die nationale Spracherneuerungsbewegung gab und ein neues Selbstbewusstsein dieses Galizischen, brach die literarische Produktion nach dem Bürgerkrieg direkt wieder zusammen, weil unter Franco wurde ja die Pflege nationaler Sprachen unterdrückt.
Regionale Sprache.
Ja, genau, habe ich national gesagt. Mhm. Gut, dass du so aufmerksam zuhörst. Regionale Sprachen sind unterdrückt worden. Jetzt komme ich noch zu dem anderen Namen, den ich spannend finde, nämlich Emilia Pardo Bazán, die einer wohlhabenden galizischen Familie entstammte, die sehr katholisch war, auch antisemitische Tendenzen mitgebracht hat und aber eben auch für den Feminismus stand. Sie soll auch den Naturalismus, also jetzt sind wir bei der Literatur, nach Spanien gebracht haben als Strömung. Und mit der Blutstropfen, einer Erzählung, hat sie die erste spanische Kriminalgeschichte geschrieben. Fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich mir gleich reingezogen. Ne, du kannst dir das vorstellen. Ich habe das gegoogelt. Ich wollte das auf Deutsch lesen. Nichts gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist, dass das Ganze mal als Hörspiel im Deutschen vertont wurde. Und das Hörspiel findet man bei YouTube. Den Link habe ich natürlich mitgebracht. Und das geht 45 Minuten und das habe ich mir angehört. Dazu gleich mehr. Was ich noch ganz interessant fand, bevor ich dir was über diese Kriminalgeschichte erzähle, sie war auch in Paris während der Weltausstellung und wurde dort in die literarischen Zirkel eingeführt. Da hat sie zum Beispiel Mallarmé, die Gebrüder Goncourt und Zola kennengelernt. Also du als alter Spanienliebhaber hättest wahrscheinlich da deine wahre Freude gehabt und sie hat eben dadurch auch, sie war extrem wichtig für die Literatur und trotzdem, und das würde ich jetzt einfach mal behaupten, geht die Kenntnis über sie nicht weit hinaus über diese regionale Bedeutung.
Ja, das ist immer das Interessante, ne? Man liest diese Namen und die sind irgendwie dann doch bekannt genau. geblieben. Mallarmé, Goncourt, Zola. Das ist ja so die Zeit von Flaubert auch.
Richtig.
Und dieser Name fällt dann wieder so komplett raus.
Ja. Und da kommen natürlich zwei Sachen zum Tragen. Wahrscheinlich, dass sie eine Frau gewesen ist und dass es nicht üblich war, zu schreiben für Frauen. Und dass sie eben noch in Galizisch geschrieben hat. Diese zwei Punkte haben sie dann eben auch.
Ja.
Haben dann auch dazu geführt, dass sie weniger erinnert wurde. Gut, jetzt mal zu dieser Kriminalgeschichte. Ich liebe Kriminalgeschichten und
auch diese.
Also es kann an der Übersetzung, es kann an der Inszenierung liegen. Ich fand es ein bisschen unspektakulär, aber es ist auch ganz lustig eigentlich, weil es geht um einen Señor González aus Madrid, der irgendwie an einer Art Bore-out leidet, dem ist total langweilig und der erklärt dann so total ernsthaft, dass das Einzige, was ihn interessiert, irgendwie jetzt eine Ermittlung ist.
Mhm.
Also ja, also er ist sogar schon beim Arzt und das fand ich ganz interessant, der geht halt wirklich zur Psychotherapie, weil er so gelangweilt ist und das erzählt er auch so, das finde ich für die Zeit schon bemerkenswert und auf jeden Fall geht er in eine Abendvorstellung ins Apollo-Theater und er wird angepöbelt von jemandem, der einen Blutstropfen auf dem weißen Hemd hat. Und er findet dieses Vorkommnis schon merkwürdig und dann findet er auf der Baustelle neben seinem Haus einen Toten. Ohne sichtliche Verletzungen. Und González ist eben der Erste am Fundort und fängt dann an zu ermitteln, aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist, weil ihm endlich nicht mehr langweilig ist. Und nur der zweite Grund ist der, dass er eben als Hauptverdächtiger gilt, weil er ja der Erste am Tatort gewesen ist, ja. Und er hat dann so lustige Dialoge mit dem Polizisten da, der dann einfach sagt, sie sind jetzt halt verdächtig, weil sie waren der Erste und sie wohnen hier. Und er sagt dann, lassen Sie mich ermitteln, ich beweise Ihnen, dass ich unschuldig bin und dann geht das da alles seinen Gang. Und was soll ich sagen, der Verdächtige mit dem Blutstropfen auf dem Hemd ist natürlich auch der Täter. Und dann gibt es da noch eine Frau, die jetzt auch nicht so eine besonders mehrdimensionale Figur ist und da gerettet werden muss von diesem González. Es ist jetzt kein Muss. Man kann sich das auf jeden Fall anhören und ich fand einfach.
Vielleicht auch so als historisches Dokument.
Richtig.
Also erste
genau.
Geschichte in diesem Rahmen. Weißt du, welche Zeit wir uns da ungefähr befinden?
Warte. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Also beziehungsweise wann die Autorin auch generell gelebt hat.
Ja, das kann ich dir sagen. Einen kleinen Moment, dann. Gebe ich dir nämlich die genauen Daten durch, weil du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit anderen Kriminalgeschichten, da können wir es mal einordnen. Also sie ist 1851 geboren und 1921 gestorben.
Ja.
Und der Blutstropfen, wenn du es genauer wissen willst, wo wird er hier aufgeführt? Tja.
Aber dann hat man ja schon mal so grob die Zeit, ne?
Ja, also ja, genau. Und es war relativ
oder rund
früh.
Um 1900 ist diese Geschichte
genau,
quasi entstanden.
Genau.
Ja.
Und ich finde, also warum habe ich das mitgebracht? Wir reden ja eigentlich grundsätzlich eher lieber über Literatur, die uns jetzt extrem viel gegeben hat. Aber ich finde es halt so spannend, weil genauso wie bei der Autorin, über die wir davor gesprochen haben, die, siehst du, ich bin heute mit Namen einfach echt nicht so wund.
Rosalia,
genau. Die hat ja auch, war ja auch ganz, ganz wichtig für Galizien. Und ich finde, manchmal geht es mir persönlich gar nicht so sehr darum, wie ich das dann finde, was die gemacht haben, sondern ich finde dann spannend, dass die das gemacht haben.
Manches ist einfach als historische Markierung
richtig.
Wertvoll.
Genau. So, ja, und ich finde, manche Sachen sollte man wissen. Und es sind jetzt einfach zwei Frauen, die extrem bedeutsam waren für diese galizische Literatur in Spanien. Und ich finde einfach zu einer Zeit, wo, das müssen wir jetzt nicht nur auf Spanien beziehen, wo einfach das extrem schwierig war für Frauen, Anerkennung zu finden und zu schreiben und so weiter, ist es einfach bedeutend, dass sie nicht nur geschrieben haben, sondern auch so wichtig geworden sind für die Literatur. Und dann ist mir erstmal irgendwie egal, ob ich das jetzt besonders originell finde, dann will ich auf jeden Fall erstmal wissen, was ist da eigentlich los und worum ging es da genau. Und das war eben bei dem Blutstropfen-Krimi genauso. Noch zuletzt vielleicht eine kleine Bemerkung. Es gibt eine sehr bekannte galizische Autorin, Olga Novo. Ich weiß nicht, ob du von ihr gehört hast. Nee. Und ich habe gesehen, dass sie 2022 ein Lyrikband veröffentlicht hat, der den Titel Krater trägt. Du kannst dir meine Aufregung vor. Da ist bei mir alle
Vulkan.
Ja, also so. Und das Problem war aber, der ist nicht übersetzt. Ich bin wirklich durchgedreht und habe dann den Klappentext in den Google Translator gehauen, weil der übersetzt galizisch. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Der Klappentext klingt sehr merkwürdig, aber ich habe ihn dir trotzdem mitgebracht und lese ihn dir jetzt vor.
Ja, gerne.
Und das mache ich, um alle, die sich irgendwie in der Lage sehen, das zu befördern. Das sage ich also mit dem tiefen innigen Wunsch, dass dieses Buch endlich übersetzt werden möge. Pass auf, ich lese dir mal vor, was laut Google Translate auf diesem Buch steht. Vergleichen Sie hier die allgemeine Bevölkerungszahl. Eine Welt im Untergang mit einer Stimme, die aus den Belvis kommt. Die Erinnerung konfrontiert die Entschuldigung von Zügen und Tagen. Es liegt eine Widerlegung oder ein Schaden vor, der Seele zugefügt wurde. Kollektiv oder Aufgabe der alten Bindungen an das Land. Und einmal der Dichter. Da sind meine Träume. Organisation des Komitees des Abends. Vergleiche es auch mit einer wilden Zärtlichkeit oder einer zarten Wildheit. Die Gewerkschaft hat keine Begeisterung für das Fleischliche. Es ist Bum Bum, Bum Bum. Die Lava im Körper vergnügt sich bis ins Unendliche. Und er sagt noch einmal, ich möchte entfesseln und entfesselt werden. Deshalb, die Gedichte sind hier keine geschlossenen Formen, sondern Anregungen fließend mit unvorhersehbarer Freiheit, im Herzen, das sich nach innen ausdrückt. Krater ist somit ein Helfer für den Laien, für die Nachwirkungen eines Stammesfeuers und auch zur Feuer der Emanation unkontrollierbar die Flammen des Lebens. Und es kommt mit der Stimme einer Göttin, Bäuerin, mit Zuständigkeit für das vom Fluss Saar umspülte Gebiet und er verkündet, wie La Mau immer. Klingt das nicht schon fantastisch? Selbst mit dem Google-Übersetzer klingt das schon fantastisch. Und mehr kann ich dir leider zu dem Buch überhaupt nicht sagen, weil es noch nicht da ist. Aber sollte es irgendwann sich ändern, dann. Ich werde es auf jeden Fall bestellen, habe ich beschlossen. Auch wenn ich nichts verstehe. Ja.
Ja. Und dann Stück für Stück mit dem Galizisch-Wörterbuch.
Richtig.
Ich sehe dich schon. In einem Jahr machen wir so eine Galizien-Folge. Komplett auf Galizisch, also du und ich.
Genau, weil ich so sprachbegabt bin. Also Sprachen sind nicht meine Welt. Aber gut, ich habe natürlich dir trotzdem ein Gedicht diese Woche mitgebracht, das ich dir rausgesucht habe aus der Seite Lyrikline, also auch wieder online. Denn auch in dem Galizischen ist es wie mit dem Baskischen, man findet online noch Gedichte, die schon übersetzt sind, die man in Büchern teilweise noch nicht findet. Und bevor ich dir das Gedicht vorlese, sagst du uns noch, was wir nächste Woche machen?
Mainstream-Spanisch, würde ich sagen. Ne?
Ich weiß nicht, ob das despektierlich ist, wenn wir das immer so nennen. Aber wir wollen über das Kastilische sprechen.
Aber, okay, dann sage ich dazu Mainstream-Spanisch und ich finde Mainstream nicht schlimm.
Okay.
Also für mich ist das kein abwertender Begriff.
Ja.
Aber es ist sozusagen das Spanisch, was das Kastilische, du hast es gesagt,
ja,
was einfach die meisten sprechen und was auch das Spanisch ist, wo Literatur am meisten Verbreitung findet.
Das meiste Stück des T-Shirts.
Das größte Stück, ja.
Das meiste Stück, habe ich das gerade wirklich gesagt? Stück, ja, ja, was ist heute los mit mir? Ich weiß es nicht.
Es scheint jetzt zum ersten Mal seit irgendwie Tagen wieder die Sonne und es scheint Lynn hier ein bisschen zu viel zu sein.
Das setzt mir zu.
Es ist nicht so einfach.
Es ist nicht einfach, aber ich lese dir jetzt das Gedicht vor. Was ist Schmerz? Der Schmerz, den sie wirklich fühlt. Ich sehe aus, als würde ich Dinge mögen, die ich nicht mag. Alle Welt spricht mit geschlossenen Lippen. Auch das hier, die Wände einer Grotte, in der vor 10.000 Jahren jemand die natürliche Essenz eines Steins befleckte. ein paar Münzen, wechselnde Strömung. Ein Mädchen, dem die Schönheit in den Genen steckt, vernarbt von Komplexen. Wie ein Orgasmus von Hedy Lamarr, die Augen von Nikola Tesla, ein Land, in dem man nicht sein, sondern nur scheinbar sein musste. Abgestreifte Handschuhe, Salz. Die Akademie für Synchronsprecher mit dem besten Ruf. Das Kapital ist nichts als der Albtraum, in einem symbolischen Vermögen gefangen zu sein. Von allem am vorteilhaftesten ein Thanato-ästhetisches Make-up. Jahre der Arbeit geronnen zu Reitergranit, eine Elendsindustrie, Wolframgärten, wie ein feuriger Körper, der sich genau auskennt und trotzdem Unschuld vortäuscht, künstliche Wimpern einer Billigmarke, ein Bild, das mit sich selbst identisch ist, wie politische Dichtung, vermischt mit einem Selfie vor dem Badezimmerspiegel, die Metonymie des Bösen, die verlegte Norm, eine Inszenierung, ein Menü, die Feuerleiter eines Vortrags, etwas dem Luftwurzeln wachsen, das sich sehnt nach der Rückkehr zur Erde wie Kartoffelaugen. Auch der Blick des Gedichts ist so, Ameisenstraßen, für immer zerdrückt, Reste von Gesten, die aussehen wie etwas anderes. Von Yolanda Castaño. Lieber Josef, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Lynn.
Das war Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.